der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitgarantie BH1.
Sie hören das Stadtgespräch auf Radio BH1, Ihrem Sender mit Kopfwackelgarantie und manchmal auch mit Kopfschüttelgarantie. Fast genau ein Jahr ist es her, als im Gästehaus am Lenitzsee ein sogenanntes Geheimtreffen stattgefunden hat. Zwei Dutzend Menschen, Unternehmer, CDU, AfD-Mitglieder trafen sich, um darüber zu diskutieren, wie der massenhafte Asylmissbrauch in Deutschland durch schnellere und konsequentere staatliche Maßnahmen beendet werden könnte. Sie alle wissen, wie dieses Treffen durch Medien, einen aufgeregten Potsdamer OB Schubert und die Mobilisierung des Volkszornes skandalisiert wurde. Wo vergangenes Jahr noch 10.000 Menschen in Potsdam demonstrierten, kamen Anfang dieser Woche zum Jahrestag nur noch 500. Und das hat gute Gründe, denn von der bösen rechten Verschwörung damals ist nichts mehr übrig geblieben. Was sich da im November vergangenen Jahres tatsächlich ereignet hat, darüber sprechen wir heute Abend mit einem Studiogast, der damals dabei gewesen ist und der inzwischen viele Behauptungen gerichtlich widerlegen konnte. Am Mikrofon ist Klaus Kelle. Nach der Musik geht's los.
BH1.
Meine Hitgarantie BH1.
Das Stadtgespräch auf Radio BH1. Heute Abend beschäftigen wir uns nochmal mit dem ominösen angeblichen Geheimtreffen am Potsdamer Lenitzsee im November des vergangenen Jahres, das so viel Aufregung in ganz Deutschland hervorgerufen hat. Bei mir im Studio ist der Rechtsanwalt Ulrich Vosgerau. Er saß beim sogenannten Geheimtreffen Ende November 2023 mit am Tisch. Guten Abend, Herr Vosgerau.
Schönen guten Abend.
Mögen Sie uns mal erzählen, wie Sie damals überhaupt zu der Einladung gekommen sind?
Ich kam zu der Einladung, weil dieser sogenannte Düsseldorfer Kreis, der ist völlig informell, der hat auch keine Rechtsform, das ist einfach ein Freundeskreis. Und der besteht hauptsächlich aus Unternehmern, Freiberuflern, zumeist aus Nordrhein-Westfalen, von denen ich mehrere anwaltlich vertreten habe. Und so ergab es sich, dass als die sich mal in Potsdam treffen wollten, also in meiner Nähe, dass die mich dazu eingeladen haben.
Also einen Teil der Teilnehmer kannten Sie schon vorher?
Ja, ich kannte einen ganzen Teil vorher, ja.
Und hatten Sie eine Ahnung davon, was da vielleicht auf Sie zukommen könnte, wenn Sie teilnehmen und das bekannt wird?
Also das war mir so nicht klar. Ich muss das mal in mehreren Stufen abschichten. Es war ja eine rein private Veranstaltung, die keinesfalls geheim war. Dass sie keinesfalls geheim war, hat man daran gesehen, dass mehrere nicht weiter beteiligte Gäste im Hotel waren. Nicht nur der eine Spion von Korrektiv. Es waren mehrere zivile Gäste da, die alle Teilnehmer des Treffens haben kommen sehen, die auch in den Pausen die gesehen haben. Da hat sich niemand um Geheimhaltung bemüht. Es war nur eben privat. Und wir gingen davon aus, glaubten davon auszugehen, dass das natürlich nicht öffentlich wird. Das war jedenfalls nicht beabsichtigt. Als es dann öffentlich wurde und als der Veranstalter mich dann anrief im Januar und sagte, es sei offenbar das ganze Treffen heimlich mitgeschnitten worden, da hat das mich überhaupt nicht beunruhigt, ehrlich gesagt, weil ich erinnerte mich daran und ich wusste, da ist nichts Peinliches passiert, da ist nichts passiert, wessen man sich schämen müsste. Es ist schon gar nicht irgendetwas Rechtswidriges oder gar Verfassungsfeindliches, auch nur im Entferntesten berührt worden, da war ich mir ganz sicher und deswegen war ich gar nicht beunruhigt. Erst als ich dann diese Anhörung, diesen Anhörungsbogen dann von Korrektiv zugesendet bekam, ging mir zum ersten Mal auf, was die dann da für eine Berichterstattung beabsichtigten. Denn in Wahrheit ist ja überhaupt nichts Spektakuläres passiert, das ist ja alles nur aufgebauscht worden.
Es wurde ja viel geschrieben von allerlei Medien, dass es um Remigration gegangen ist, dass auch Menschen mit deutschem Pass abgeschoben werden sollten. SPD-Politiker äußerten später den geschmacklosen Vergleich des Treffens in Potsdam mit Hitlers Wannsee-Konferenz 1942. Also da ist ja eine richtige Welle auf sie zugerast.
Ja, und diese Assoziation mit der Wannsee-Konferenz, die steht auch in der Tat schon im Urtext von Korrektiv, was deswegen interessant ist, weil die das ja dann später in der Presseschau versucht haben zu bestreiten, wahrheitswidrig, dass sie das selbst so geschrieben haben. Was einfach daran liegt, die sind natürlich selber, auch aus Kreisen, die sie politisch völlig unterstützen, sind die natürlich selber auf eine gewisse Empörung gestoßen, wenn man also ein Treffen von Privatleuten, die keinen politischen Einfluss haben und keinen zu erlangen beabsichtigen, jetzt mit Dingen aus dem Dritten Reich vergleicht. Das wäre ja selbst bodenlos, wenn da irgendwas Schlimmes passiert wäre, was aber nicht ist.
Das Stadtgespräch auf Radio BH1. Wir klären auf, was beim sogenannten Geheimtreffen, das gar nicht geheim war, tatsächlich passiert ist. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Wir sind BH1.
Meine Hitgarantie BH1.
Willkommen zum Stadtgespräch auf Radio BH1, liebe Zuhörer. Ziemlich genau ein Jahr ist das Treffen im Landhaus im Potsdamer Norden nun vorbei und es hat hohe Wellen geschlagen. Bei mir im Studio ist Dr. Ulrich Voskerau. Er war damals dabei, hat sogar selbst einen Vortrag gehalten. Herr Voskerau, um was ging es denn dabei?
Bei meinem Vortrag jetzt, den habe ich ganz spontan gehalten, das war vorher gar nicht abgesprochen, da war offenbar eine Lücke entstanden, da ging es um das Problem der Briefwahl. Ja? Es gibt ja die Briefwahl, etwa bei Bundestagswahlen, die ist im Grundgesetz eigentlich gar nicht vorgesehen, ist dann später vom Gesetzgeber eingeführt worden in den 50er Jahren. Und im Jahre 2008 hat der Gesetzgeber die Briefwahl völlig freigegeben. Das heißt, jeder kann Briefwahl machen, er braucht keine besonderen Gründe dafür, muss das nur wollen. Und es gibt eben zum Problem der Briefwahl drei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Davon ist die letzte, die dritte, die wichtigste. Da hat das Gericht mal gesagt, dass die Briefwahl jedenfalls niemals zum Regelfall werden darf. Und das ist aber im Jahre 2021 auch durch Corona bedingt so gewesen. Wir hatten da bundesweit beinahe 50% Brieffehleranteil und in Bayern fast 66%. Das ist also genau der Zustand gewesen, der nicht eintreten darf nach dem Bundesverfassungsgericht.
Also das ist ja interessant. Es ist ja der Eindruck erweckt worden bei diesem Treffen, sei es um das Thema Migration und sei es um Ausländerfeindlichkeit und was weiß ich. Aber es gab auch ganz andere Themen.
Ja, sicher. Also ausländerfeindlich hat sich garantiert keiner geäußert. Schon gar nicht Martin Sellner, der allerdings schon über Remigration gesprochen hat. Also zum Beispiel über die Rückführung von Asylbewerbern, die entweder abgelehnt worden sind oder wo der Asylgrund entfallen ist. Aber da kam also nichts vor, was irgendwie rechtfertigt gewesen wäre. Und es gab noch viele andere Themen. Es war überhaupt viel von Kommunikation, von Internet die Rede. Wobei ich jetzt nicht jeden Vortrag gehört habe. Aber das eigentliche Hauptthema dieses ganzen Treffens war noch nicht mal Remigration oder so. Martin Sellner war nur ein Teil des Programms. Sicherlich der, vielleicht der interessanteste Teil des Programms, aber letztlich so ein bisschen Seitenprogramm. Und in Wahrheit ging es eher darum, Menschenskind, wie kann man die Kommunikation in der Öffentlichkeit verbessern? Wie kann man verschiedene Meinungen entgegen der Dominanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wieder besser zur Geltung bekommen? Wie kann man im Internet Medien betreiben und dann notfalls vielleicht auch davon leben? Das ist ja meist das große Problem. Technisch ist es gar nicht so schwer, im Internet Medien zu machen, auch Radio zu machen, wie wir hier. Das Problem ist, wie man davon leben soll. Und darum ging es eigentlich auch sehr stark.
War denn vorher bekannt, dass Martin Sellner teilnehmen würde oder ist er da, wie geschrieben wurde, einfach so aufgetaucht?
Also, mir war das bekannt. Ich weiß, dass verschiedene Teilnehmer später geltend gemacht haben, sie hätten das vorher nicht gewusst. Das kann ich nicht beurteilen, das kann stimmen. Ich persönlich habe das vorher gewusst und das war auch ein Punkt, der mich besonders interessiert hat.
Und haben Sie selber, ich meine, das kann ich daraus schließen, Sie haben selber den Vortrag gehört.
Ja.
War da irgendwas, wo Sie als Jurist sagen, heikel?
Nein, heikel war da überhaupt nichts. Ich habe mich auch in die Diskussion dann gar nicht eingemischt. Ich hätte sicherlich als Jurist so manches sagen können, aber ich will da ja kein Co-Referat halten, wenn der Martin Sellner jetzt kommt, weil der eben verschiedene Bücher schon geschrieben hat darüber. Es war so, der Martin Sellner ging zum Beispiel davon aus, dass die deutsche Staatsbürgerschaft unter gar keinen Umständen entzogen werden kann. So kann man den Wortlaut des Grundgesetzes durchaus auch verstehen. Dennoch entspricht es nicht der Rechtslage, weil das Bundesverfassungsgericht bereits seit 2016 diese Strenge und Rigidität doch beträchtlich gelockert hat. Man kann heute die Staatsbürgerschaft verlieren, wenn man beim Erwerb zum Beispiel betrogen hat. Und Menschen im Besitz einer doppelten Staatsangehörigkeit können die deutsche verlieren, wenn sie gravierende Straftaten begehen. Das hat aber beides Martin Sellner nicht gewusst. Er ging davon aus, wenn man einmal Deutscher ist, dann bleibt man es für immer. Und deswegen hat er auch nicht im Mindesten irgendwie angeregt, irgendeinem Deutschen, in irgendeinem noch so extremen Fall, die Staatsbürgerschaft wieder wegzunehmen. Er ging davon aus, das ist verfassungsrechtlich generell nicht möglich. Und es war ihm ganz wichtig, dass er regelrecht drauf rumgeritten, dass alles, was er dort anregt oder was er zu bedenken gibt, selbstverständlich ganz streng nach Recht und Gesetz und Verfassung erfolgen muss.
Es ist im Nachhinein viel geschrieben und gesendet worden über das Treffen, auch über Sie persönlich. Und Sie haben das aber nicht hingenommen. Sie haben sich gewehrt.
Das ist richtig, genau. Wir haben uns gewehrt. Man muss diese Stufung dabei sehen, gegen den Korrektivbericht selber vorzugehen. Das ist juristisch ganz, ganz schwer. Das ist in der Tat nur in bestimmten Details uns gelungen. Was einfach daran liegt, dass dieser Bericht entgegen dem ersten Anschein kaum irgendwelche Tatsachen enthält. Der ist so geschrieben, dass schon Tatsachen genannt werden, allerdings total banale. Zum Beispiel Martin Sellner hat Remigration gesagt und draußen schmolz der Schnee. Und diese banalen Tatsachen, natürlich auch stimmen. Die werden dann untermischt mit sehr, sehr ausufernden Wertungen und Assoziationen. Das linke Fachportal über Medien hat nicht von ungefähr von Spekulationskaskaden gesprochen. Und so wird beim Leser, das hat ja auch viele Journalisten betroffen, der Eindruck erzeugt, harte Tatsachen über Verhandlungen zu erfahren, die da irgendwie in der Nähe des Dritten Reiches sich beinahe bewegt hätten. Das steht streng genommen im Text nirgends drin, da wird einfach assoziiert. Mit solchen Formulierungen wir wissen nicht, als Martin Sellner das und das gedacht hat, ob er da auch an die Wannsee-Konferenz gedacht hat. Wir wissen es nicht, ja? Wir wollten das Wort mal gesagt haben.
Über die falschen Behauptungen von Medien wie Korrektiv und überall dort, wo man deren vermeintliche Recherchen einfach übernommen hat, sprechen wir gleich, aber erstmal Musik.
Radio BH1, meine Hitgarantie.
Sie hören das Stadtgespräch auf Radio BH1 und heute geht es um das angebliche böse rechte Treffen im November vergangenen Jahres im Potsdamer Norden. Ulrich Vosgerau ist bei mir im Studio. Er war damals bei dem Treffen dabei und er hat erfolgreich gegen falsche Behauptungen geklagt. Gegen welche und gegen wen konkret?
Ja, nachdem also wir in der Tat bei Korrektiv selbst aus den genannten Gründen nur einige Details haben ändern lassen können, war dann der erste Folgeerfolg, dass der Chef von Korrektiv, David Schraven, in einem Interview in der FAS, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dann gesagt hat, das Landgericht Hamburg habe im Übrigen, überall wo wir nicht gewonnen haben, seine Darstellung bestätigt. Das war eine sehr handfeste falsche Tatsachenbehauptung, die haben wir ihm verbieten lassen. Und im Weiteren sind wir dann gegen Sender und Medien vorgegangen, die Spekulationskaskaden von Korrektiv, was auch beabsichtigt war, mit harten Tatsachen verwechselt haben und entsprechend berichtet haben. So etwa gegen NDR, die Tagesschau. Wir haben gegen die Tagesschau gewonnen. Wir haben gegen das Heute-Journal gewonnen. Wir haben gegen den SWR in einer ganzen Reihe von Punkten gewonnen. Und wir haben eine lange Reihe von gedruckten Medien oder Internetmedien erfolgreich abgemahnt, dass wir also nicht vor Gericht gehen mussten, sondern wir haben denen die bisherigen Urteile vorgelegt und daraufhin haben sie dann kapituliert und Unterlassungserklärungen abgegeben.
Standen bei den Verfahren einfach nur gegensätzliche Aussagen im Raum und meinetwegen Wertungen? Oder gibt es von dem Treffen aus Ihrer Sicht, wie ja behauptet wurde, irgendeine Form von Aufzeichnung, von Tonaufzeichnung, von Zitaten von einzelnen Teilnehmern? Wie konkret ist denn das?
Das ist einfach die Frage, wie Korrektiv zu seinen Erkenntnissen gelangt. Und hier sind wir uns so ziemlich sicher, auch wenn Korrektiv das bestreitet und auch bestreiten muss, weil es auf jeden Fall eine Straftat wäre, dass Korrektiv die Verhandlung mit einem Richtmikrofon aufgenommen hat, belauscht hat. Und wenn das so gewesen ist, dann werden die wohl auch aufgezeichnet worden sein. Ich schließe das daraus, erstens, dass dieser Korrektiv-Mitarbeiter dort immer mit Kopfhörer herumgelaufen ist. Das würde zu einem Richtmikrofon passen. Und weil zweitens jeder andere Weg eigentlich ausgeschlossen ist. Korrektiv hat versucht, auch in den Gerichtsverfahren den Anschein zu erwecken, als gäbe es gleich mehrere Teilnehmer, nicht nur einen, sondern gleich mehrere, die also sozusagen Verräter geworden sind und dann für Korrektiv Gedächtnisprotokolle gefertigt hätten. Das ist absolut unglaubhaft, weil es sich um einen sehr kleinen Kreis handelt von vielleicht 25 Personen, die sich in der Regel schon lange untereinander kennen und von denen die, deren Namen dann ja bekannt geworden sind in der Öffentlichkeit, manche als Unternehmer gravierende Nachteile gehabt haben. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass irgendjemand sozusagen geradezu also Selbstmord begeht, jedenfalls potenziell, nur um grundlos ein paar alten Freunden zu schaden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen glauben wir, dass ein Richtmikrofon gewesen ist. Und ich habe von Anfang an gedacht, gerade was die Berichterstattung über meinen Vortrag anging, wo ich ja vor Gericht dann auch einen Erfolg gehabt habe, als ich dagegen vorgegangen bin, dass das nicht alles böser Wille war, sondern dass das Richtmikrofon wahrscheinlich auch schlecht funktioniert hat und die haben nur Bruchstücke mitbekommen und haben sich vieles dann zusammengereimt und zwar nicht immer richtig.
Halten Sie für denkbar, das ist natürlich Spekulation, aber dass da nicht nur mit einem Richtmikrofon Korrektiv mitgehört hat, sondern vielleicht auch staatliche Stellen?
Wenn das so gewesen wäre, dann müsste die Qualität eigentlich besser sein. Deswegen glaube ich das nicht. Staatliche Stellen spielen hier eine Rolle, aber wohl nicht insofern, dass da Wanzen gewesen sind. Die sind wohl nicht da gewesen, sondern dass Korrektiv überhaupt von dem Termin erfahren hat und dass sich der Korrektiv-Mitarbeiter schon eingemietet hatte, bevor die Einladungen mit der Post auch nur verschickt worden waren, können wir uns nur so erklären, dass wohl der österreichische Inlandsgeheimdienst, der Martin Sellner wohl auch im Auge hat, dass eben an den deutschen Verfassungsschutz weitergemeldet hat. Und das Bundesamt Verfassungsschutz ist dann irgendwie aktiv gewesen. Das haben die auch eingeräumt, dass sie das waren. Und hat dann übrigens den eigentlich zuständigen brandenburgischen Verfassungsschutz völlig außen vor gelassen, nicht informiert. Die waren einigermaßen beleidigt danach. Und wir gehen davon aus, dass Korrektiv im Großen und Ganzen von dieser Sache und von der Einladung, bevor sie noch verschickt worden war, überhaupt nur vom Bundesamt für Verfassungsschutz erfahren haben kann. Wenn sich dies beweisen ließe, dann wäre es einer der größten Geheimdienstskandale, die es in der Bundesrepublik je gegeben hat. Denn es gehört selbstverständlich nicht zu den Aufgaben eines Inlandsgeheimdienstes, der eigentlich nur in aller Stille dafür zu sorgen hat, dass die Regierung über Informationen verfügt, die nicht in der Zeitung stehen. Es ist ganz und gar nicht seine Aufgabe, privatrechtsförmig betriebene, linksextrem gesonnene Medien da irgendwie ins Bild zu setzen und denen dann die Drecksarbeit zu überlassen, speziell regelrechte Zersetzungsmaßnahmen hier in Form eines Presseartikels loszulassen und die Welt zu setzen.
Sie selbst sind Mitglied der CDU. Gemäß Brandmauer von Herrn Merz dürften Sie ja eigentlich an solchen Treffen gar nicht teilnehmen, oder?
Nein, da gibt es keine Regelung, sondern dieses eigenartige Kunstwort Brandmauer, das ist natürlich, Brandmauer ist politisch ganz dummes Zeug, weil es darauf hinausläuft, dass die Roten und die Grünen eine Garantie haben, an jeder Regierung beteiligt zu werden, so sagen sie auch in den Parlamenten sind. Aber das ist ja eine politische Setzung, die sich auf die Arbeit in den Parlamenten betrifft und irgendwelche Privatpersonen oder Mitglieder der CDU betrifft das natürlich nicht. Die haben nach wie vor ihre vollen Grundrechte und können tun, was sie wollen. Es gab denn auch gegen mich, entgegen anderslautenden Gerüchten und sogar Presseberichten, zu keinem Zeitpunkt ein Ausschlussverfahren. Das ist niemals eröffnet worden.
Haben Sie persönlich konkrete Nachteile dadurch erfahren, dass Ihr Name im Zusammenhang mit der Zusammenkunft im November vergangenen Jahres öffentlich genannt wurde?
Ja, aber vergleichsweise gering. Es ist so, dass es jetzt natürlich eine andere Gefährdungsanalyse gibt durch das Landeskriminalamt. Ich habe da eine Kontaktbeamtin beim Landeskriminalamt, die sich um meine Angelegenheiten kümmert und da die Sicherheitsvorkehrungen ins Werk setzt und in anderen Bundesländern muss ich mich da mit denen in Verbindung setzen. Das wird ganz routiniert gemacht. Der einzige wirklich konkrete Nachteil, wenn ich mal so denke, ist, dass ich im Landtag von Nordrhein-Westfalen aus der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen entfernt worden bin. Das war ohne weiteres nicht möglich. Man musste erst die Geschäftsordnung des Landtages ändern. Das war eine Lex Vosgerau. Und dann, dass ich aus dieser Kommission entfernt werden konnte. Anwaltlich haut mich das nicht um, denn das war mehr oder minder ein Ehrenamt. Das wird bezahlt mit 2000 Euro pro Quartal und dafür muss man dann mehrfach eben dann in Düsseldorf im Landtag antreten und auch umfangreiche Hausaufgaben machen, sodass mich das also nicht umgehauen hat. Was meine Arbeit als Rechtsanwalt angeht, habe ich nach meiner Erinnerung keinen einzigen Mandanten verloren. Die kannten mich alle vorher schon und die haben sich davon nicht beeindrucken lassen.
Ulrich Vosgerow, wenn Sie demnächst eine Einladung zu einem Nachfolgetreffen erhalten würden, wären Sie wieder dabei?
Ja, sicher. Das ist also auch schon projektiert. Ja, es wird ein Nachtreffen geben. Und wir denken auch allen Ernstes darüber nach, dass wir zum ersten Mal, bisher war das ein rein privater Kreis, der niemals irgendwie die Öffentlichkeit gesucht hat, aber dass wir zum ersten Mal in der Tat eine Presseerklärung herausgeben würden, einfach mit der Mitteilung, uns gibt's noch. Wir treffen uns immer noch. Wir sind guten Mutes und das dürfen wir auch, weil wir ja nichts Unrechtes oder Vorwerfbares getan haben.
Dr. Ulrich Vosgerow war bei uns im Stadtgespräch auf Radio BH1. Unser Thema war das sogenannte Geheimtreffen, das in ganz Deutschland skandalisiert wurde, offenbar aus politischen Gründen. Schön, dass Sie heute Abend bei uns waren und vielen Dank, dass Sie zur Aufklärung all der falschen Behauptungen beigetragen haben und weiter beitragen werden.
BH1. Mehr braucht man nicht.
Sie hörten das Stadtgespräch auf Radio BH1. Dr. Ulrich Vosgerow war unser Studiogast heute Abend zum Jahrestag eines angeblichen rechten Geheimtreffens in Potsdam vor einem Jahr. Ich hoffe, Sie hatten heute Abend einen Erkenntnisgewinn, so wie Sie das oft haben können bei Radio BH1. Ihnen allen noch einen schönen Abend, wünscht Ihnen Klaus Kelle.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine